Wir sind in unserer fortlaufenden Betrachtung der Offenbarung bis Kapitel 10 gekommen. Ich schlage vor, dass wir zu Beginn das ganze Kapitel 11 durchlesen. Darf ich da jemanden bitten, am Mikrofon das zu tun, damit auch diejenigen, die die Aufnahme hören, das gut mitbekommen.
Überschrieben: Tod und Auferstehung der zwei Zeugen. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt: Steh auf und miss den Tempel und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet, und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Das zweite Weh ist vorüber, siehe, das dritte Weh kommt bald. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden, und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die verderbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel.
Danke für die, die letztes Mal nicht da waren. eine kurze Übersicht. Wir haben gesehen, in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, in den sieben Sendschreiben, da wird die ganze Kirchengeschichte prophezeit. Wir haben gesehen, in Kapitel 4, Vers 1, wo Johannes in den Himmel entrückt wird, stellt das eigentlich die Entrückung der Gemeinde dar. Denn ab Kapitel 4 und 5 finden wir die 24 Ältesten, Könige und Priester im Himmel, und die stellen die ganze entrückte Gemeinde dar. In Kapitel 5 ergreift Jesus Christus, das Lamm Gottes, das Buch mit den sieben Siegeln. Das ist das Buch der Gerichte, die nach der Entrückung der Gemeinde über diese Welt kommen werden. Ab Kapitel 6, Vers 1 werden diese Siegel geöffnet. Und jedes Mal mit jedem Siegel kommt ein Gericht Gottes über diese Welt. Wir haben dann gesehen, das siebte Siegel, da geschieht zunächst nichts, aber nachher kommen sieben Posaunengerichte. Das macht deutlich, das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten. Bei jeder Posaune kommt ein schweres Gericht über diese Welt, aber bei der siebten Posaune haben wir gesehen, da geschieht zunächst nichts. Und danach kommen die sieben Schalengerichte. Und das macht klar, dass die siebte Posaune besteht eben aus sieben Schalengerichte. Und nachher kommt Jesus Christus als Richter und König der Welt. Da sind wir dann bereits in Kapitel 19 ab Vers 11. Aber wir haben gesehen, dieser strenge chronologische Ablauf der Gerichte nach der Entrückung, wobei zu betonen ist, die Entrückung könnte jederzeit geschehen. Wir können als Gläubige mit jedem Tag uns überlegen, vielleicht heute. Es braucht kein Ereignis, das vorher noch erfüllt werden muss. Aber was nachher kommt, das kann nicht vorher geschehen, das kann erst nachher geschehen. Und da haben wir also einen strengen chronologischen Ablauf mit diesen sieben Siegeln, sieben Posaunen und sieben Schalengerichte. Aber dieser strenge Ablauf, also von der Entrückung her bis zur Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit mit allen Erlösten, dieser Ablauf wird immer unterbrochen. Und wir haben gesehen, nach einem ganz bestimmten Schema, immer vor Nummer 1 gibt es eine Hintergrundprophetie, einen Einschub und zwischen 6 und 7. Und wenn man sich das so durchdenkt, also vor dem ersten Siegel, zwischen dem sechsten und siebten Siegel, vor der ersten Posaune, zwischen der sechsten und siebten Posaune, vor der ersten Schale, zwischen der sechsten und siebten Schale. Und dann gibt es kein neues Eins, aber nach dem Sieben kommt wieder ein Einschub. Dann gibt es genau sieben Einschübe. Und wir sind jetzt gerade bei Einschub 4. Nicht wahr? Die sechste Posaune wird noch am Schluss von Kapitel 9 beschrieben. Und dann kommt der Einschub ab Kapitel 10. Das gehört also zusammen. Das, was wir letztes Mal gesehen haben, Kapitel 10. Und jetzt Kapitel 11 bis Vers 14. Und dann kommt die siebte Posaune. In Vers 13. Also das ist Einschub 4. Und da haben wir letztes Mal gesehen, Jesus Christus wird da als der andere starke Bote, das Wort Engel bezeichnet ja in der Bibel einfach ein Gesandter. Das kann sogar gebraucht werden für irgendeinen Menschen, das kann aber auch gebraucht werden für Gottes Sohn. Und immer dieser andere Engel, das ist in der Offenbarung Jesus Christus, so wie er im Alten Testament auch immer erschienen ist, als der Engel des Herrn. Oder besser, der Bote des Herrn. Und man sieht dann im Alten Testament, aber dieser Bote des Herrn, das ist Gott selbst. Und wir haben dann in Kapitel 10 gesehen, diesen anderen Boten, der ein kleines Büchlein hat, ein geöffnetes Büchlein in der Hand. Und da haben wir gesehen, das ist ein wichtiger Kontrast zu dem Buch mit den sieben Siegeln, das wir ab Kapitel 5 kennengelernt hatten. Dieses Buch ist, haben wir letztes Mal gesehen, geöffnet. Während das Buch mit den sieben Siegeln, das ist eben verschlossen. Und zwar siebenfach versiegelt, siebenfach verschlossen. Und dieses geöffnete Büchlein, das ist eben ein kleines Buch. Während das Buch mit den sieben Siegeln, das ist eben kein Büchlein, sondern ein Buch, ein großes Buch. Und der Inhalt dieses geöffneten Büchleins betrifft eben das Thema Jerusalem. Und das war ein Thema, das schon ausführlich durch die Propheten behandelt worden ist im Alten Testament. Und darum ist es ein geöffnetes Büchlein. Aber all diese Gerichte im Zusammenhang mit den sieben Siegeln, die enthalten eben ganz viele Dinge, die waren im Alten Testament so nie mitgeteilt. Darum ist es ein Buch mit sieben Siegeln. Aber eben das kleine Büchlein, das ist etwas, was... Das geöffnete Büchlein, das ist etwas, was schon im Alten Testament bekannt war. Und es ist eben ein kleines Buch, ein Büchlein, weil es auch geografisch sich jetzt richtig so fokussiert auf diesen Ausschnitt aus der Welt Jerusalem. Und darum geht es jetzt ganz besonders in Kapitel 11. Zuerst können wir mal sagen, wo wird Jerusalem erwähnt in Kapitel 11? Ja, ich höre nur munkeln, aber keine richtige Antwort. Wie? In Vers 2 siehst du Jerusalem. Ja, sag mal. Die heilige Stadt. Vers 2, genau. Und weiter? Es wird ja hier von zwei Zeugen gesprochen, die in dieser heiligen Stadt wirken. Und diese Stadt wird dann umschrieben in Vers 8. Liest das nochmals jemand vor?
Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde.
Jawohl. Also die heißt nicht Sodom, sondern geistlicherweise wird sie Sodom und auch Ägypten genannt. Aber jetzt ist klar, diese große Stadt, da wurde ihr Herr gekreuzigt. Das ist die Stadt der Kreuzigung, das ist Jerusalem. Warum wird sie geistlicherweise Sodom genannt? Ja, also weil Jerusalem in der Endzeit auch eben diesen ganzen Abfall in moralischer Hinsicht mitmachen würde. Und das ist eine sehr traurige Sache. Man muss mal am Abend auf die, zum Beispiel auf die Ben-Yehuda-Straße gehen, dann sieht man die postmoderne Jugend. Die ist genauso hohl, ausgehöhlt, sinnlos und ohne Perspektive in geistlicher Hinsicht, wie die postmoderne Jugend bei uns. Und da ist eben moralisch alles möglich. Aber es ist Jerusalem, die Stadt Gottes. Aber hier wird sie genannt, geistlicherweise Sodom. Und Ägypten ist in der Bildersprache des Alten Testamentes ein Bild der Welt. Der Pharao ist ein Bild von Satan, also der genannt wird der Fürst dieser Welt. In Johannes 14 am Schluss. Der Fürst dieser Welt, oder sogar 2. Korinther 4,4, der Gott dieser Welt. Also wird hier deutlich gemacht, Jerusalem wird in moralischen Sumpf fallen in der Endzeit, darum geistlicherweise Sodom genannt, und sich überhaupt der heidnischen Kultur anpassen, die Welt, Ägypten. Aber, jetzt sehen wir, diese Stadt hat aber für Gott viel zu bedeuten und darum hält ja dieser andere starke Engel dieses geöffnete Büchlein in der Hand, Kapitel 10, Vers 2. Und was ist jetzt zunächst mal ganz wichtig an dieser Stadt für Gott?
Tempel Gottes steht.
Ja, Wo steht der Tempel Gottes im Text?
Vers 1.
Liest du nochmals Vers 1?
Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten.
Aha. Der Tempel Gottes und wo? In Jerusalem. Und zwar in diesem Jerusalem, das in der Endzeit eben geistlich auf Sodom, auf das Niveau von Sodom und Gomorra und auf Ägypten absinken würde. Und damit wird klar, das ist nicht etwa irgendwie das himmlische Jerusalem und da gibt es einen himmlischen Tempel, sondern das ist der Tempel hier auf Erden und zwar in Jerusalem.
Und in dem Fall der dritte Tempel, oder?
In dem Fall der dritte Tempel. Wie kommst du auf die Zahl 3?
Ja, die 2 haben wir geht bisher und der nächste ist der dritte Tempel. Sei denn, der
ja, genau. Das ist so, man zählt einen Tempel nach der Zerstörung des vorigen. Ja. Darum ist der erste Tempel der Tempel von Salomo. Der wurde zerstört durch Nebukadnezar 586 vor Christus. Dann nach der babylonischen Gefangenschaft kamen die Juden zurück und haben ab 538 begonnen, den zweiten Tempel zu bauen. Aber der wurde ja von Herodes umgebaut. Werden das nicht das der dritte Tempel? Nein, weil er eben gar nicht zerstört worden war. Der wurde ja umgebaut. Erst im Jahr 70, genau, wurde der Tempel zerstört. Aber unter Herodes wurde der Tempel umgebaut. Und zwar so, dass der Gottesdienst im Tempel mit den Opfern keinen einzigen Tag ausgefallen ist. Also das ging ganz fließend über. Und noch etwas. Ich habe jetzt das so gesagt, Tempel von Herodes. Aber eigentlich ist das kein guter Ausdruck. Herodes hat ihn gar nicht umgebaut, sondern er hat einfach das Geld gegeben. Weil er sich beliebt machen wollte bei den Juden. Er war ja durch die Römer eingesetzt worden, durch den Senat, als König der Juden. Aber er war ein Edomiter und er war eine blutrünstige Bestie. Es wird überliefert, dass er einmal sogar den ganzen Hohen Rat umgebracht habe. Also ein Mann, für den eben der Kindermord von Bethlehem eine Kleinigkeit war im Vergleich zu dem, was er sonst noch angerichtet hat. Und der wollte sich beliebt machen, hatte ja zum Beispiel große Einkünfte durch die Kupferwerke auf Zypern, die in seine Tasche flossen. Und so hat er den Juden eben angeboten, ihr dürft den Tempel umbauen. Die wollten zuerst eigentlich nicht richtig, sie hatten Angst, da wird der Tempel quasi abgebaut und wenn er dann unten ist, dann sagt er, jetzt geschieht nichts mehr. Da hat er gesagt, nein, ihr könnt alles vorbereiten, alle Steine vorbereiten. Und schließlich hat man akzeptiert, das wurde so gemacht. Und das war also ein fließender Übergang, der Tempel wurde erweitert auf die doppelte Größe, auf die heutigen 144.000 Quadratmeter des Tempelplatzes und es blieb eben derselbe Tempel. Nun wurde er einfach prächtig, grandios, doppelt so groß wie der einstige Salomo-Tempel. Aber dann im Jahr 70 durch die Römer zerstört und so ist der nächste Tempel eben der dritte Tempel. Aber da kommt ja die große Frage auf, auch im Judentum wird der dritte Tempel gebaut, bevor der Messias kommt oder erst, wenn der Messias gekommen ist? Ja, das ist die große Frage. Und was wäre das Argument, dass er erst kommt, wenn der Messias erscheint? Zacharja 6. Ja, der Antichrist wird sich ja in den Tempel setzen. Genau. Das wäre ein Argument, dass er vorher gebaut wird. Aber jetzt ein Argument, dass er nachher gebaut wird. Zacharja 6. Wer liest? In Vers 12 meine ich. Also auch die alten Rabbiner in der rabbinischen Literatur erklären, das ist der Messias. Siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Und das Interessante ist, als Jesus Christus kam, war er bekannt als Jesus der Nazaräer. Das war sein Name, weil die meiste Zeit hat er ja nicht in Bethlehem gelebt, wo er geboren worden war, sondern in Nazareth. Und darum Jesus der Nazaräer, Jesus von Nazareth. Aber der Name Nazareth kommt ja von der Wurzel Nazer und das heißt Spross. Also Nazareth ist so viel wie Sprosslingen. Und so hat sich das wunderbar erfüllt. Siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Das ist der Nazaräer. Und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Also der Messias, und zwar der Nazaräer, wird den Tempel Gottes bauen. Und weiter wird gesagt, er wird auf dem Thron sitzen und herrschen. Das heißt also, der Messias wird König sein. Aber dann wird noch zusätzlich gesagt, und wird Priester sein auf seinem Thron. Das heißt, der Messias wird König und Priester sein in einer Person. Das, was in Israel unmöglich war. Denn Gott hat ja die Gewaltenteilung eingerichtet. Nicht eine Erfindung der Aufklärungszeit. Das Prinzip der Gewaltenteilung ist ein biblisches Prinzip. Die Macht darf nicht zu stark in einem Menschen konzentriert sein, weil wir Menschen Macht sehr schnell missbrauchen. Und darum konnten Priester nur solche sein aus dem Stamm Levi, aus der Familie von Aaron. Und Könige sollten nur sein aus dem Stamm Juda, und zwar aus der Linie von David. Aber von dem Messias war klar, wenn er kommt, wird er König und Priester in einem sein. Und dann heißt es weiter, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Das heißt, zwischen dem Priestertum und dem Königtum. Da wird es keine Konkurrenz mehr geben, wie das eben bei der Gewaltenteilung natürlich der Fall ist. Auch in jedem Staat ist ja immer die Gefahr, dass die Gesetzgeber, dass die irgendwie in einer Spannung stehen zu denen, die Exekutive haben. Ja, aber so war das natürlich auch im alten Israel ein Spannungsfeld zwischen dem König und dem hohen Priester. Aber in dem Herrn Jesus wird alles vereint sein und so wird dann eben der Rat des Friedens zwischen Priestertum und Königtum bestehen. Ja, also bei der langen Rede kurzer Sinn. Zacharja 6 kann man brauchen als Argument, der dritte Tempel kommt erst, wenn der Messias kommt und ihn bauen wird. Aber das war ein gutes Argument. Der Antichrist, der ja erscheinen wird, bevor der Herr Jesus als König der Welt kommen wird, der wird sich ja in den Tempel setzen. Übrigens im ersten Siegel, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, das ist der Antichrist. Der kommende falsche Messias aus Israel. Und der wird sich in den Tempel Gottes setzen. Schlagen wir auf. 2. Thessalonicher 2. Wir müssen aber schon lesen von, am besten von Vers 1, des Zusammenhangs wegen. Wer liest?
Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.
Jawohl. Also hier wird in Vers 3 der Antichrist genannt, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Er wird sich über alles, was Gott heißt, erheben. Das entspricht seiner Beschreibung übrigens in Daniel 11, 36 bis 39, wo der falsche Messias als der König der Endzeit in Israel beschrieben wird. Und dann steht weiter, er setzt sich in den Tempel Gottes und sagt dann, er sei Gott. Aber da haben wir gesehen, und nachher kommt dann der Herr Jesus und wird ihn durch den Hauch seines Mundes vernichten, Vers 8. Also wird klar, der Antichrist ist vorher da, bevor der Herr Jesus kommt, und er setzt sich in den Tempel Gottes. Folglich muss der Tempel, dritte Tempel, stehen schon vor dem Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit. Ja, wie bringt man beide Stellen zusammen? Ja, so wie das sehr oft ist in der Bibel. Ganz einfach. Der dritte Tempel wird also gebaut werden vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Er wird durch den Antichristen entweiht werden, indem er sich ins Tempelhaus setzt und er sagt, er sei Gott. Und zudem wird er ja auch ein Götzenbild aufstellen. Davon spricht der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15. Wenn der Gräuelgötze der Verwüstung an heiligem Ort aufgestellt wird, das wird das Signal sein, dass die große Drangsal beginnen wird. Und die große Drangsal, das sind die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi. Also dann muss der Tempel bereits stehen. Und er wird eben entweiht werden. Und dann kommt der Herr Jesus wieder und der Tempel wird dann wieder eingeweiht. Und zwar so, dass wir werden gleich sehen, die Drangsalszeit dauert wie viele Tage?
1260
Tage. Und in Daniel wird klar gemacht, dass das Opfer, das eben gestoppt wird, dadurch, dass der Antichrist sich genau am Beginn der letzten 3,5 Jahre in den Tempel setzt, wird das Opfer gestoppt werden für 1290 Tage. Können wir das kurz aufschlagen? Daniel 12. Das sind noch letzte Informationen zur Drangsalszeit. Daniel 12, liest jemand Vers 11?
Glücklich, wer aushabt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin
Also, das Opfer wird abgeschafft und dann geht es eben nicht 1290 Tage, sondern hier wie gesagt 260 Tage, sondern 1290 Tage. Das heißt, 30 Tage nach der großen Drangsalszeit, nachdem Jesus Christus zurück ist, wird bereits der Tempel wieder gereinigt und das Opfer wieder eingesetzt werden. Und dann wird der Herr Jesus nach Ezekiel 40 bis 48 diesen dritten Tempel transformieren, umbauen nach den Plänen von Ezekiel. Und diese Pläne, die kann man heute nicht umsetzen. In der Tempelbewegung in Israel sagt man, wir versuchen einfach, das von Ezekiel umzusetzen, was wir verstanden haben und eben was möglich ist. Aber wenn man die Pläne studiert von Ezekiel 40 bis 48, dann ist klar, die innersten zwei Vorhöfe, die sind ein 500 Ellen Quadrat. Aber dann gibt es sogar noch einen dritten Vorhof. Und das ist ein Vorhof von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Und da müsste man alle Täler rund um den Tempelberg müsste man aufschütten, auffüllen, damit man überhaupt diese Plattform bekommt. Und das geht natürlich nicht. Und dann wird man sich natürlich besonders konzentrieren auf die inneren zwei Vorhöfe. Und das kann man umsetzen. Aber wenn der Herr dann kommt, wird dann das Riesenprojekt, Ezekiel-Tempel, wird umgesetzt. Und es ist so, nirgends wird gesagt, dass der dritte Tempel in der Drangsal zerstört wird. Es wird nur gesagt, dass er verunreinigt wird. Er wird dann wieder gereinigt und umgebaut. Dann geschieht also das Gleiche wie mit dem zweiten Tempel. Der war zuerst ein kleiner Tempel auf dem 500 Ellen Quadrat. Und dann kam die Erweiterung und das hat begonnen ab 19 vor Christus und wurde weitergeführt bis in die 60er Jahre nach Christus. Also in der Zeit, als der Herr Jesus hier auf Erden war, da wurde noch der letzte Ausbau gemacht. Und da wurde er zum großen Tempel. Und jetzt sehen wir, mit dem dritten Tempel, der wird auch zuerst gebaut werden und dann kommt Jesus Christus und dann wird er ausgebaut werden. Aber noch viel, viel größer als die Erweiterung damals. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Der Ezekiel-Tempel wird so groß sein, dass der Tempelplatz mit seinen 144.000 Quadratmeter, also in der Erweiterung, ja, der passt mehr als 15 Mal da hinein. Nämlich der Ezekiel-Tempel wird umfassen 2.480.625 Quadratmeter. Kann man dividieren durch 144.000. Und dann sieht man, es ist gigantisch. Also ein solches, das ist eines der größten Bauwerke der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber jetzt ist klar, es stimmt eben beides. Sacharja 6, er wird den Tempel Gottes bauen. Natürlich, er wird das Riesenprojekt von Ezekiel 40 bis 48 umsetzen. Aber der dritte Tempel muss schon vorher gebaut werden. Und was wir da in Offenbarung 11 haben, das ist der dritte Tempel eben vorher, vor der Wiederkunft Christi. Und zwar eben ein wirklicher dritter Tempel in Jerusalem. Und was auch interessant ist, er wird hier nicht einfach Tempel genannt, sondern in Offenbarung 11. Tempel Gottes. Das ist wirklich bemerkenswert. Das heißt, dass Gott diesen dritten Tempel anerkennt. Und wie wurde er genannt in 2. Thessalonicher 2? Der Mensch der Sünde wird sich in den Tempel Gottes setzen. Das ist nochmals, wird also klar, der wird von Gott anerkannt sein. Und jetzt muss uns eben klar sein, der Antichrist wird ein Feind sein des dritten Tempels. Das wird eben, manchmal wird das so in Prophetiebüchern behauptet, das sei der dritte Tempel, das sei der Tempel des Antichristen. Nein, das ist nicht der Tempel des Antichristen, als ob er hinter diesem Projekt stehen würde, sondern er ist ein Feind, aber er wird diesen Tempel verunreinigen. Darum, er wird ein Götzenbild aufstellen, Matthäus 24, Vers 15, und wird eben, und wir haben gerade gelesen in Daniel 12, und von dem Moment an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, das ist das Götzenbild. Das sind 1290 Tage, nicht wahr? Also, er wird diesen Tempel verunreinigen, sich in diesen Tempel setzen, dann kann man nicht mehr opfern, aber er steht nicht dahinter, hinter diesem Tempelprojekt. Er ist ein Feind der Tempelbewegung, aber Gott anerkennt den Tempel als sein Tempel, darum wird er genannt Tempel Gottes. Und darum wird auch hier der Prophet Johannes angewiesen, er müsse ein Rohr nehmen und diesen Tempel ausmessen. Und zwar das Tempelhaus und den innersten Vorhof, da wo der Altar ist. Und ausmessen, das bedeutet, dass Gott das eben anerkennt. Das sehen wir auch beim Hesekiel-Tempel. In Hesekiel 40 kann man für sich nachlesen, da kommt der Prophet Hesekiel in der Vision nach Jerusalem und wird dann von einem Engel wird er durch die Tempelgebäude hindurchgeführt und der hat einen Stab, mit dem er genau ausmessen kann, die Maße. Also das bedeutet, dass die Maße sind, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und der innere Vorhof wird also von Gott anerkannt, aber vom zweiten Vorhof heißt es, er soll ihn nicht messen, in Vers 2. Denn der wird den Heiden gegeben und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Und das bezieht sich jetzt eben auf die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Nicht wahr? Nach der Entrückung bleibt noch übrig von der prophetischen Uhr aus Daniel 9 die 70. Jahrwoche, das sind 7 Jahre. Die sind zweigeteilt in 3,5 und 3,5. Und die zweiten 3,5 Jahre, das ist die große Drangsal. Das sind all die Ereignisse, die wir gesehen haben in der Offenbarung mit dem 7. Siegel. Die 6 Siegel, die sind noch vorher. Aber nach der Entrückung. Das 7. Siegel eröffnet die große Drangsalszeit, die zweiten 3,5 Jahre. Und dann wird Jerusalem überrannt werden von dem tödlichen Feind von Norden. Man könnte auch sagen von dem IS. Denn die Bibel nennt diesen Feind den König des Nordens, Daniel 11, immer ein Ausdruck für Syrien, und zwar Großsyrien, von Syrien, Libanon bis Pakistan. Und in Jesaja wird dieser Feind genannt Assyrien. Und das Kerngebiet Assyrien war immer der Nordirak, da wo der IS 2006 gegründet worden ist. Und die werden kommen von Norden, werden Israel überrennen, aber erst nachdem der Antichrist eben sein Götzenbild aufgestellt haben wird. Der Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr das Götzenbild seht an heiligem Ort, dann flieht auf die Berge und dann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt nicht gewesen ist und auch nie mehr sein wird. Und das ist dann diese Zeit, wo es hier steht, und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, werf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Aber jetzt in Vers 3 wird von zwei besonderen Zeugen gesprochen, die in Jerusalem ihr Zeugnis ablegen werden nach der Entrückung. Können wir mal zusammentragen, was wird über diese Zeugen gesagt? Bekleidet mit Sacktuch, jawohl. Das Zeichen der Buße und der Umkehr, denn sie rufen die Menschen zur Umkehr auf. Genau.
Sie werden weissagen.
Jawohl, also sie werden Gottes Wort verkündigen, genau so für die Bedürfnisse der Zuhörer. Ja, weiter.
1260 Tage lang.
Jawohl. Frage, sind das die ersten 3,5 Jahre oder die zweiten 3,5 Jahre? Die zweiten, sagt jemand etwas anderes? Wie? Die ersten? Gut, haben wir beide Möglichkeiten. Und jetzt argumentieren. Ja, man muss sich mit anderen Ansichten auseinandersetzen, aber man muss dann auch die Gründe haben, warum man sagt, nein, nicht so.
Ja, also ich bin für die erste, und zwar wird ja in Johannes gesagt, steh auf, miss den Tempel und den Altar und welche darin anbeten. Mhm. Und das heißt, der Tempel ist in dem Moment noch nicht entweiht, sonst würdet ihr ja nicht anbeten können, wenn ich das richtig sehe.
Ja, gut, also das, dieses...
Johannes hat sicher den Auftrag gegeben, den Tempel zu vermessen, und dass die, wo Leute den Götze oder Gräuel da anbeten.
Ja, gut, es wird ja nicht gesagt, dass sie opfern, sondern dass sie anbeten. Ja. Das geht für die ersten 3,5 Jahre, geht auch für die zweiten 3,5 Jahre. Ich werde gleich noch zeigen, dass sie dann auch in der Drangsal dort noch beten. Aber es gibt noch ein stärkeres Argument.
Ja. Die ja nochmal Lehre empfangen können.
Buße tun.
Oder Buße tun.
Buße tun? Ja, da könnte man denken, auch vielleicht in der Drangsal auch. Geht das nicht?
Glaube ich nicht, nein.
Ja, es ist schon ein gewisses Argument, aber es muss noch stärker sein. Und zwar, schauen wir mal, die werden also 1260 Tage weissagen. Und was geschieht dann? Dann werden sie umgebracht. Also Vers 7, liest du mal.
Ja. Und sie werden ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten.
Noch weiter.
Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele werden aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben Tag und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen.
Jawohl, und dann machen sie noch ein Fest.
Ja. Ja. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, denn diese 2 Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden.
Jawohl, und dann?
Und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und große Furcht befiel die, welche sie schauten.
Jawohl, und nachher gehen sie in den Himmel.
Ja.
Also, das geht gar nicht, dass das die zweiten 3,5 Jahre sind. Denn der Herr Jesus kommt ja als König der Welt und Richter der Welt nach 1260 Tagen. Bei den zweiten 3,5 Jahren.
Ach so.
Aber da haben wir 1260 Tage, die werden umgebracht. Dann liegen sie 3,5 Tage da tot herum. Die Leute freuen sich darüber. Das geht nicht. Das kann ja nicht die gleiche Zeit sein, wo Jesus Christus als der König der Welt kommt. Das passt nur auf die ersten 3,5 Jahre. Und eben nach diesen ersten 3,5 Jahren wird der Antichrist dann sein Götzenbild aufstellen. Und das passt dann eben damit überein. Diese beiden Zeugen werden liquidiert, ermordet. Aber nach 3,5 Tagen stehen sie auf, gehen hinauf. Aber das ist klar, das kann nicht das Ende sein. Das sind die ersten 3,5 Jahre. Und jetzt ist es tatsächlich so, der Überrest, wir haben das gesehen in Offenbarung 7, es werden sich 144.000 Israelis bekehren nach der Entrückung. Und die werden in Offenbarung 14 genannt die Erstlingsfrucht. Die Erstlingsfrucht, das ist immer die Vorernte. Das heißt also, diese 144.000, das ist nur der Anfang der großen Erweckung in Israel. Aus Zacharja 13, Vers 8 geht hervor, dass dann in der großen Drangsal, in der größten Not, noch ein ganzer Drittel der Bevölkerung Israels sich bekehren wird. Also die 144.000 gleich nach der Entrückung. Und die werden eben Gottes Zeugen sein und werden evangelisieren. Und die große Erweckung, die kommt dann erst in den zweiten 3,5 Jahren, aber durch die Not werden sich ein Drittel bekehren. Und jetzt noch von diesen 144.000, die Zeugen, über sie spricht der Herr Jesus prophetisch in Matthäus 10. Nicht wahr? Die Jünger Jesu, die gehörten damals noch nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde gab es ja noch nicht, die kam erst an Pfingsten. Und so stehen die Jünger Jesu eben einerseits da, die Gläubigen des Überrestes aus Israel, und je nachdem stellen sie auch da die Gläubigen der Gemeinde, denn später gehören sie ja dann zur Gemeinde, ab Pfingsten. Und jetzt in Matthäus 10 haben wir eine ganz interessante Stelle. Der Herr sagt seinen Jüngern, wie sie für ihn zeugen werden. Liest mal jemand ab Vers 18. Nein, Vers 17 schon. Matthäus 10, Vers 17. Ja, ja.
Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sei.
Ja, also, der Herr gibt seinen Jüngern den Auftrag zu evangelisieren und er führt nun diesen ganzen Evangelisationsauftrag bis in die Endzeit, wo er als der Menschensohn wiederkommt. Und ganz wichtig, immer wenn in der Bibel gesprochen wird, dass der Sohn des Menschen kommt, da ist nie die Entrückung der Gemeinde gemeint, sondern es ist immer sein Kommen als König der Welt. Und zwar aufgrund von Daniel 7, Vers 14, wo Daniel sieht, der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels, der dann die Weltherrschaft übernimmt. Also das Kommen des Sohnes des Menschen, das ist immer das Kommen zur Übernahme der Weltherrschaft. Und hier sagt der Herr Jesus seinen Jüngern, ihr werdet eben Verfolgung haben in einer Stadt, geht in die nächste, aber ihr werdet mit eurem Auftrag nicht fertig werden, bis er kommt als der Menschensohn. Und so wird also dieser Überrest aus Israel, der wird nach der Entrückung das Zeugnis übernehmen, das bis heute die Gemeinde hat, weltweit. Aber die Gemeinde wird gehen und dann wird Israel das Zeugnis übernehmen. Und die werden also evangelisieren, aber es wird einen Endpunkt geben bei ihrem Evangelisieren. Und da kommt dieses Argument, das vorhin gebracht worden war, zum Zug. Der Jesus sagt nämlich in Johannes 9, Vers 4, wer liest?
Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.
Jawohl. Also er spricht von einer Nacht, die kommt, da niemand wirken kann. Und was ist damit gemeint? Das ist eben wirklich gemeint, der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr das Götzenbild seht, an heiligem Ort, und dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn dann wird alsbald große Drangsal sein. Und es ist so, der Überrest, die 144.000, werden dann flüchten auf die Berge, aber die gehen dann über den Jordan nach Jordanien. Und zwar, gemäß Jesaja 16, nach Moab. Das ist das jordanische Gebiet östlich vom Toten Meer. Und dort werden sie versorgt werden. Das werden wir gleich sehen in Kapitel 12 der Offenbarung. Dort werden sie untergebracht werden, versorgt werden, aber dann ist aus mit ihrem Zeugnis. Mit der großen Drangsal kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Also das wurde ja vorhin genauso angedeutet. Aber der stärkere Beweis eben, dass es sich hier um die ersten 3,5 Jahre da handelt mit diesen zwei Zeugen, das ist eben die Tatsache, dass es über die 1260 Tage hinausgeht mit ihrem Tod und mit der Freude der Menschen über ihren Tod. Das ist noch nicht die Wiederkunft Christi. Ja, aber eben diese zwei Zeugen in Jerusalem, die werden ihr Zeugnis ablegen, aber noch eben in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche. Und dieses Zeugnis ist sehr eindrücklich. Das ist nicht so, wie Christen evangelisieren, nicht wahr? Was unterscheidet das von heutigen Missionaren?
Zeichen und Wunder.
Ja gut, aber das hatten die Apostel auch in der Apostelgeschichte. Ja. Die Zeichen und Wunder. Aber noch mehr. Wie? Ja, ja, also dass sie den Himmel verschließen können, genau. Ja. So wie Elia. Ja. In 1. Könige 17 sehen wir das. Elia hat gesagt, jetzt wird es keinen Regen mehr geben, bis dass er es sagen wird. Übrigens, wie lange gab es keinen Regen mehr?
Dreieinhalb Jahre.
Dreieinhalb Jahre. Sieht man die Parallele?
Ja.
Und das auch. Hier wird ja gesagt, Vers 6, diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und, aber was ist sehr, sehr deutlich im Kontrast zu christlicher Mission?
Dass sie die Macht haben, die Erde zu schlagen, mit jeder Plage, so oft sie noch wollen.
Ja. Wasser wird zu Blut, Vers 6. Sie haben die Macht, jede Art von Plage über die Erde zu bringen. Und Feuer wurde auch erwähnt, Vers 5. Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Also ich kenne keinen Afrikamissionar, der so gehandelt hat. Warum ist das so anders? Warum machen das Missionare nicht? Heute. Wie? Heute ist die Zeit der Gnade. Und dann wird es die Zeit des Gerichtes Gottes sein. Das ist eine völlig andere Zeit. Das hat nichts mehr zu tun mit der Gemeinde. Und jetzt merkt man auch, wie verdreht das ist, wenn man sagt, die Gemeinde käme noch in die Drangsal hinein. Ja, die Gemeinde ist nicht mehr da. Die Gemeinde, die das Zeugnis gehabt hat in diesen vergangenen 2000 Jahren, die hat dieses Zeugnis abgelegt in der Zeit der Gnade. Aber Israel wird dieses Zeugnis eben nach der Entrückung bekommen und das wird die Zeit des Gerichts sein. Und das sind ganz andere Grundsätze. Das ist nicht mehr dasselbe wie jetzt. Das haben wir ja schon auch gesehen beim fünften Siegel. Schlagen wir das nochmal auf. Da sieht man die Märtyrer, die Seelen der Märtyrer im Himmel. Liest jemand 6, Vers 9 bis 11.
Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten.
Ja, also ich hoffe, niemand von uns hat jemals so gebetet, wie das steht in Vers 10. Aber die beten um Rache. Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wir beten nicht um Rache. für die, die uns Unrecht tun, sondern, wie das in der Bergpredigt steht, wir segnen, die uns verfolgen, wir beten für sie, nicht gegen sie. Aber das ist eben im Zusammenhang mit dem Charakter der Zeit. Jetzt ist Gnadenzeit und mit der Entrückung geht die Tür der Gnadenzeit zu und dann kommt die Zeit des Gerichtes. Und das sind ganz andere Grundsätze. Dann werden sie um das gerechte Gericht bitten. Und da sieht man auch wieder, das hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Die Gemeinde kommt nicht in diese Zeit hinein. Und da staunt einer, ja, wie kann das sein, das steht da im Neuen Testament. Natürlich steht es im Neuen Testament. Aber auch im Neuen Testament müssen wir die verschiedenen Zeitalter unterscheiden. Und dazu noch ein Vers aus Jesaja. Ein sehr eindrücklicher Vers aus Jesaja 26. Da betet der gläubige Überrest aus Israel. Da kann jemand lesen, Jesaja 26, Abvers 8. Jawohl, bis dahin. Also da sehen wir diese Nacht, da niemand wirken kann. Und der Überrest betet hier, mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist, in meinem Innern suchte ich dich eifrig. Und dann wird erklärt, eben in der Zeit, wenn die Gerichte Gottes die Erde treffen, dann werden die Bewohner der Erde die Gerechtigkeit kennenlernen. Heute sagen die Menschen, warum greift Gott nicht ein? Dann sagen wir, nur warten. Das kommt. Glücklicherweise ist es noch nicht die Zeit. Jetzt ist Gnadenzeit. Und so sagt 2. Korinther 6, heute ist der Tag des Heils. Die wohlangenehme Zeit. Aber das wird nach der Entrückung ändern. Und dann gilt, wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Ja, das ist es. Wir sprechen von Gnade und erleben, wie die Menschen dann die Gnade Gottes eben in Ausschweifung verkehren, wie das der Judasbrief sagt. Und sagen, ja gut, also da können wir drauf los sind, wir können ja dann wieder beichten und dann ist wieder gut. Das ist genau das Problem. Ja?
Die zwei Zeugen, die sind ja vom Himmel gekommen, oder?
Nein. Wo steht das? Die sind einfach da. Aber die gehen dann in den Himmel, ja? Die werden entrückt. Die werden dann entrückt. Sie werden auferstehen. Ja. Aber es ist so, die werden also in diesen ersten 3,5 Jahren werden die ein Teil sein dieser 144.000. Und die haben einen ganz speziellen Auftrag in Jerusalem, eben in dieser auserwählten Stadt, diesem beschränkten Bereich. Darum haben wir ja von dem geöffneten Büchlein gesprochen. Da geht es um Jerusalem. Das für Gott aber so wichtig ist, das ist der Ort des dritten Tempels, den er anerkennen wird, aber der dann eben in der Drangsal von den Nationen zertreten werden wird. Und da haben diese zwei Zeugen eben eine ganz wichtige Aufgabe, hier Gottes Wort zu verkündigen, aber eben auf eine Art, wie das die Gemeinde nicht tun würde, aber so, wie das eben Israel in der Zeit des Gerichts tun wird. Und wir haben gesehen, also die haben den Charakter von Elia, der auch den Himmel verschloss, 1. Könige 17. Und Mose, wo? Ja, wenn sie Wasser in Blut verwandeln können. Das sind zwei Plagen, sie tun noch mehr, aber das sind zwei Beispiele. Jetzt wurde schon gesagt, diese zwei Zeugen, das seien Mose und Elia, die wiederkommen würden. Wie? Warum kann es nicht sein? Mose ist gestorben, Elia nicht. Der wurde ja lebendig entrückt. Aha. Dann müsste ja Mose auferstehen und die Auferstandenen, die sterben dann nicht wieder, genau. Das wäre schon mal ein Problem. Und noch was. Ein bisschen Logik. Wer tut das mit dem Himmel? Verschließen.
Die Zeugen.
Beide. Ja. Also wer ist die Elia? Und wer tut das mit dem Wasser?
Oh, beide.
Beide? Ja, wer ist Mose?
Ja.
Nein, es ist nicht einer macht das und der andere das. Aber sie beide haben den Charakter von Elia und von Mose. Und nicht wahr, Mose als der Gesetzgeber, der die Tora vermittelt hat, er steht für den ersten Teil der Bibel, das Gesetz. Und Elia als Prophet steht eben für den zweiten Teil der Bibel. Ich war auch im Neuen Testament wird manchmal das Alte Testament bezeichnet als das Gesetz und die Propheten. Und Elia steht für die Propheten. Also sie stehen gewissermaßen für die ganze alttestamentliche Offenbarung, die Gott Israel anvertraut hatte. Und darum haben sie eben die Kennzeichen des Propheten und die Kennzeichen dessen, der die Tora gegeben hat. Aber das sind zwei normale Menschen aus dem Überrest der 144.000, die in Jerusalem dieses gewaltige Zeugnis ablegen werden. So, jetzt machen wir Pause. Diese beiden Zeugen werden schon in Sacharja 4 erwähnt, als die zwei Ölbäume, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Und da haben wir in Offenbarung 11, Vers 4 eben die Aussage, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Das ist direkt aus Sacharja 4 übernommen. Aber dort ist es nur angedeutet. Aber sehen wir, es geht hier um Prophetie, die eigentlich schon im Alten Testament eben geoffenbart war. Darum ist es eben der Inhalt des geöffneten Büchleins. Nun haben wir gesehen...
Frage gerade.
Wie?
Frage.
Ja.
Herr der Erde. Wer ist jetzt da damit gemeint?
Ah, der Herr der Erde, das ist ein Name Gottes. Ja, und zwar, es ist ja so, wir haben ja in der Bibel hunderte von Namen. Und wir finden ja sehr oft, gerade zum Beispiel im Buch Esra, den Namen der Gott des Himmels. Und nun dieser Kontrast, der Herr der Erde in Sacharja 4, ist ein wichtiger Kontrast. Der Name der Gott des Himmels kommt eben in Esra vor, in Daniel. Und zwar genau im Zusammenhang damit, dass Gott eben damals Israel das Königtum weggenommen hatte. Ich war mit der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier, ging das davidische Königtum unter. Und das war ein Schlag, das war furchtbar für Israel. Und Gott hat die Herrschaft, kann man sagen, dem Haus Davids weggenommen und hat das den Heiden gegeben. Und so kamen die Weltreiche, Babylonien, Medopersien, Griechenland, Rom, wobei Rom drei Phasen erleben sollte. Es war, ist nicht und wird wieder heraufsteigen. Und erst dann, nach Daniel 7, kommt der Menschensohn und wird dann die Weltherrschaft übernehmen. Und wer ist der Menschensohn? Das ist der Sohn Davids. Dann wird das judäische Königtum, das Königtum des Stammes Juda, wird wieder eingerichtet werden. Aber eben in dem Herrn Jesus. Und man kann sagen, in dieser Zwischenzeit ist Gott ganz besonders der Gott des Himmels. Quasi wie wenn er vom Himmel her zuschaut und die Heidenvölker machen lässt. Aber wenn eben Gott die Herrschaft wieder übernimmt über diese Erde, dann wird er sich erweisen als der Herr der Erde. Also man muss diesen Kontrast sehen zu dem Namen der Gott des Himmels.
Ja. Weil
ja? Also es besteht kein Grund, warum eben diese zwei nicht zwei bedeuten sollen und auch die 144.000 nicht 144.000, denn sonst bekommt alles keinen Sinn mehr. Dann kann man sagen, ja, die 7-Cent-Schreiben, sind das wirklich 7-Cent-Schreiben? Ja, natürlich, es waren wirklich 7. Ephesus, Smyrna, Pergamus, das waren 7 Gemeinden. Aber da kann man sagen, ja, aber sind die 7 Siegel wirklich 7 Siegel? Und die 7 Posaunen, sind das wirklich 7 Posaunen? Ja, es sind 7 Posaunen, aber das hat immer eine geistliche Bedeutung. Die Zahlen der Bibel haben eine symbolische Bedeutung. Aber Symbolik ist nicht einfach, muss nicht ein Kontrast sein zu wörtlich. Nicht wahr? Also es ist so, dass die Zahl 7 bedeutet Vollkommenheit. Das finden wir schon bereits in den 7 Schöpfungstagen und mit dem 7. Tag, dem Schabbat, das war der Tag, an dem alles vollendet war. Göttlich vollkommen vollendet. Und die Zahl 2 ist in der Bibel immer wieder die Zahl des Zeugnisses. Darum hat der Herr eben seine Jünger immer 2 und 2 ausgesandt, um Zeugnis abzulegen. Oder die Tafeln des Gesetzes, das waren 2. Und diese Tafeln werden genannt das Zeugnis. 2. Mose 25. Wie gesagt, das Zeugnis soll in die Bundeslade gelegt werden. Diese 2 Tafeln waren das Zeugnis über Gottes Gerechtigkeitserklärung. Ja, und so sind das eben 2 Zeugen, denn das ist die Zahl des Zeugnisses. Und die werden da in Jerusalem ein ganz besonderes Zeugnis für die Gerechtigkeit Gottes ablegen. Aber dann wird man einen Moment meinen, aha, der kommende Diktator des Westens, des wiedererstandenen Römischen Reiches, ist der große Sieger. Vers 7, liest das nochmals jemand?
Wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten.
Jawohl. Das wird jetzt hier plötzlich so eingeführt. Das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt. Wer die Offenbarung zum ersten Mal liest, denkt, ja, was ist das? Da muss man weiterlesen bis Kapitel 13. Da sind wir jetzt halt noch nicht. Und dort wird das ganz ausführlich behandelt. Und dann werden wir dort sehen, dieses Tier aus dem Abgrund, das ist der kommende Diktator über das neue Europa. Und der wird also Erfolg haben und wird diese 2 Zeugen töten können. Und das wird weltweit eine Freude auslösen. Also der Leichnam dieser 2 Männer liegt da in den Straßen von Jerusalem. Lies das nochmals jemand. Vers 8. Ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen.
Die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuten sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, denn diese 2 Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden.
Jawohl. Also, das wird ja eine weltweite Reaktion auslösen. Die Tötung dieser 2 Missionare. Aber in früheren Zeiten war das Anlass für Spötter, um über die Bibel zu lachen. Wie soll das gehen? Da liegen 2 Leichen auf der Straße von Jerusalem und hier steht, dass das alle möglichen Menschen aus Völkern, Stämmen und Sprachen und Nationen, die werden diesen Leichnam 3,5 Tage sehen. Das geht ja gar nicht. Ja, aber jetzt schon. Ja. Also das ist auch wieder so ein Beispiel für das Phänomen der biblischen Prophetie, dass also Dinge, die früher undenkbar waren, aber die Bibel sagt das schon so voraus. Und heute ist ja das mit Webcam kein Problem, da können Sie wirklich 3,5 Tage können Sie im Internet schauen, immer noch das Gleiche. Ja. Aber sieht man, wie also das Zeugnis der 144.000, das wird eine weltweite Ausstrahlung haben. Das ist, die werden zwar eben in Israel eine Stadt um die andere evangelisieren, und der Herr sagt, die werden nicht fertig werden mit den Städten Israels, bis der Menschensohn gekommen ist, aber ihr Zeugnis geht offensichtlich durch die Massenmedien, erreicht das die ganze Welt, kann man sagen.
Frage? Ja. Wäre natürlich noch interessant zu wissen, was sind jetzt das für zwei Zeugen? Also Zeuge heißt ja immer, mir bezeugt irgendwas, was man selber gesehen hat, vor Gericht zum Beispiel. Und hier wird aber nicht darauf eingegangen, was das jetzt für Zeuge gewesen sein. Also Zeugnis von Jesus können sie ja nur gewesen sein. Jesus hat ja vor 2000 Jahren gelebt, wie wir wissen. Also die Frage ist, was bezeugen die eigentlich?
Ja, also sie werden das Zeugnis Jesu haben. Es ist ja so, der Überrest, der umkehren wird, die 144.000, die schon in Kapitel 7 beschrieben sind, die werden zum Glauben an den Messias Jesus kommen. Das haben wir, wir können das vielleicht nochmals dazu lesen, Jesaja 10, um das so an einer Stelle festzumachen, dieser Überrest, der umkehrt. Jesaja 10, Vers 20 und 21. Wer liest?
An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, stützen in Treue.
Jawohl. Und jetzt haben wir da schon mal der Überrest Israels, das Entronnene des Hauses Jakob. Und jetzt nochmals, Vers 21.
Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu dem starken Gott.
Jawohl. Ja. Also, der Überrest wird umkehren zum starken Gott. Und das ist ja besonders interessant, weil hier starke Gott, was heißt das auf Hebräisch? El Gibbor. Und dieser Name, Gottesname, kommt nur noch einmal vor in der Bibel. Wo? Lies doch Jesaja 9, Vers 6 oder 5 bei dir vor.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott.
El Gibbor. Ja, weiter.
Ewigkeit, Friedefürst.
Jawohl. Wir haben hier vier Doppelnamen des Messias. Und übrigens auch die alten Rabbiner haben gesagt, diese Stelle spricht vom Messias. Und da wird klar gemacht, ein Kind ist uns geboren, der Messias wird als Mensch geboren werden. Und er trägt den Namen, wunderbarer Berater, El Gibbor, starker Gott. Ja, aber das würde ja bedeuten, wenn er als Kind geboren wird, ist er ein Mensch. Aber wenn er heißt El Gibbor, dann ist er Gott. Gott und Mensch in einer Person. Und im orthodoxen Judentum versucht man das wegzudiskutieren, dass der Messias nicht Gott ist. Und jetzt sagt uns Jesaja 10, aber dann in der Zukunft wird dieser Überrest aus Israel umkehren zu El Gibbor. Dann werden sie ihn erkennen, dass eben der als Kind geboren worden war in Bethlehem, das war Gott von Ewigkeit her, der Mensch wurde, der El Gibbor. An ihn werden sie glauben. Und so werden sie dieses Zeugnis Jesu haben, aber eben charakterisiert vom Gericht Gottes. Darum diese Zeugen werden sagen, jetzt wird dann Jesus Christus, der wahre Messias, kommen. Der Antichrist, das ist nicht der Messias. Und natürlich, das wird allen Protest hervorbringen. Die werden sagen, das ist nicht richtig, dass man dieses Götzenbild, wenn man Götzen verehrt und so weiter und diesen Diktator verehrt, die werden ganz klare Botschaft, die aber nicht populär ist, verkündigen. Und darum wird man die schlussendlich umbringen Und das wird eine solche Freude auslösen. Ja?
Auf den Messias muss ich jetzt immer noch warten. Ist der für die arglosen Menschen oder wie?
Ja. Also Sie meinen im orthodoxen Judentum. Ja. Im orthodoxen Judentum wartet man auf einen Messias, der ein normaler Mensch sei. Und der soll retten. Ja, und das ist ein echtes Problem, denn es gibt ja so viele Stellen, eben, ich habe jetzt Jesaja 9 erwähnt, aber Micha 5, da haben die Rabbiner auch gesagt, das ist der Messias. Und dort sagt Gott, und du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ja, bitte. Wenn er in Bethlehem geboren wird, dann ist er ein Mensch. Aber wenn seine Ausgänge von der Ewigkeit her ist, dann ist er Gott. Und so kann man weiterfahren. Man kann anhand des Alten Testamentes so schön beweisen, dass der Messias Gott ist. Und es ist auch so in Sacharja 2, das kann man für sich mal nachlesen. Da haben wir es zweimal. Jahwe, also der Ewige, der Herr der Heerscharen spricht: Ich werde zu euch kommen, ich werde in eurer Mitte wohnen und dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, also Jahwe, der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Wie geht das? Jahwe spricht, das ist der ewige Gott. Wie im Bekenntnis Israels, 5. Mose 6, Schma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Also der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und jetzt steht da: Der Herr sendet den Herrn. Und nochmals in diesem Kapitel, Sacharja 2, und da wird klar, also in der Gottheit müssen mindestens zwei Personen sein. Oder auch Sacharja 12, Vers 1 macht ganz klar, Ausspruch Jahwes. Jetzt weiß man, im Weiteren spricht Jahwe. Und er sagt, ich werde Jerusalem zu einer Taumelschale machen für alle Völker ringsum und so weiter. Und dann in Vers 10 steht: Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Was kann man den ewigen Gott durchbohren? Ja, weil eben der Sohn Gottes Mensch wurde. Aber noch besser. Im Text geht es so weiter. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, wie man über den Eingeborenen wehklagt. Ja, wer spricht jetzt? Jetzt wird ja plötzlich über ihn gesprochen. Ja, da wechselt doch die Person. Aber Sacharja 12,1 macht klar, Jahwe spricht. Ja, Jahwe spricht. Zuerst der Vater, zuerst der Sohn. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann spricht der Vater und werden über ihn wehklagen, wie man über den Eingeborenen wehklagt, wenn man ihn verliert. Ja?
Und wo darf ich dann einordnen, wo Jünger mal zu Jesus sagen, lieber Meister, und er sagt dann, was nehmt ihr mich lieb, und verweist auf den Vater.
Also, das waren ja nicht die Jünger. Also meinen Sie diese Stelle, wo jemand sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Und dann sagt der Herr zu ihm, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Ja, also, wenn du davon ausgehst, sagt der Herr, dass ich ein normaler Mensch bin, wie alle anderen, dann darfst du mich doch nicht guter Lehrer nennen. Nur Gott. Ja. Und das Gleiche ist ja auch in Markus 2, da sagt der Herr Jesus zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer überlegen, er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Korrekt, nur Gott kann Sünden vergeben. Aber der Menschensohn war eben Gott. Das ist der Punkt. Und darum wird also im Alten und im Neuen Testament die Gottheit des Messias klar bezeugt. Ich meine, im Neuen Testament auch Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und trotzdem wird das als Person von Gott unterschieden. Aber es gibt nur einen Gott. Also ist klar, es gibt nur einen Gott, aber in der Gottheit haben wir eine Mehrzahl von Personen. Und im Alten Testament ist ja dann auch ein Problem gewesen für die Rabbiner, diese geheimnisvolle Person des Malach Adonai, der Engel des Herrn, der aber Gott selber ist. Der Malach Adonai erscheint in 1. Mose 16, der Hagar, und dann sagt Hagar, Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Wie? Sie nennt ihn Gott. Und später zum Beispiel die Eltern von Simson, Richter 13, da kommt der Engel des Herrn. Engel heißt einfach Bote, der Gesandte des Herrn. Und sie meinen, das ist irgendein Mensch. Und dann später heißt es im Kapitel 13, dass Manoah, der Vater von Simson, realisiert, es ist der Engel des Herrn. Und dann sagte seine Frau, wir haben Gott gesehen, jetzt müssen wir sterben. Und dann sagte sie, nein, das kann ja nicht sein. Wenn Gott eben uns so eine gute Nachricht für einen Sohn gegeben hat, das kann nicht sein, dass wir sterben. Aber er hat realisiert, der Malach Adonai, wenn wir ihn gesehen haben, dann haben wir Gott gesehen. Er ist Gott. Aber Malach Adonai, das heißt ja, dass er vom Herrn geschickt ist. Der Herr schickt den Herrn. Ja, das ist das Gleiche wie in Zacharja 2. Jahwe, der Heerscharen, schickt Jahwe, der Heerscharen. Und darum ist interessant, in dem Buch Zohar, das ist ein sehr bekanntes Buch in der rabbinischen Literatur, dort steht, wie können drei eins sein? Und da wird gesagt, man kann nur durch den Heiligen Geist verstehen, wie drei eins sein können. Und das zeigt, dass sogar im rabbinischen Judentum war der Gedanke der Dreieinheit war bekannt. Und darum gibt es auch ganz, ganz interessante Stellen in der rabbinischen Literatur, eben über diese Person des Engels, des Herrn, dass es eben doch Gott ist. Und dass es eine Mehrzahl eben von Personen in der einen Gottheit gibt. Es ändert nicht an 5. Mose 6, Vers 5. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Es gibt nur einen Gott, aber drei Personen in der Gottheit.
Im 1. Mose steht ja, lasst uns Menschen machen.
Ja, genau. Da beginnt es ja schon. Aber die Rabbiner haben das versucht wegzudiskutieren. Wie? Die haben gesagt, ja, da spricht Gott mit den Engeln. Aber das geht nicht. Wie kann Gott sich auf die gleiche Stufe stellen mit den Engeln? In unserem Bild. Ja, dann ist der Mensch im Bild der Engel geschaffen. Nein, im Bild Gottes. Und wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen, dann ist das eben, weist das hin auf die Dreieinheit Gottes. Und das findet man auch in Kapitel 11. Lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren, sagt Gott. Und man hat das versucht wegzudiskutieren, das ist ein Pluralis Majestatis, ein Majestätsplural. Also so wie der Papst sagt, wir haben beschlossen, und er meint, ich habe beschlossen. Das ist der Würde Plural. Aber, schlechte Nachricht für die, die das so etwas glauben, in der hebräischen Grammatik kennt man diesen Pluralis Majestatis nicht bei den Verben. Also dann sage ich, bitte, zeig mir in der hebräischen Bibel, wo dieser Pluralis Majestatis vorkommt. Oder sonst in der außerbiblischen Literatur. Gibt's nicht. Und trotzdem sagt Gott, lasst uns Menschen machen, weil es eben auf die Dreieinheit Gottes hinweist. Gut, und so wird also der Überrest eben den Herrn Jesus erkennen als der starke Gott. Und sie werden das Zeugnis Jesu haben, aber wir sehen, ihr Zeugnis hat einen ganz anderen Charakter als das Zeugnis der Gemeinde heute. Weil es eben die Zeit des Gerichtes sein wird, wo sie noch eben unter diesen Umständen die Letzten zur Umkehr aufrufen. Bis dann die Stunde kommt, da niemand mehr wirken kann. Und das geschieht eben in dem Moment, an dem Tag, an dem die zwei Zeugen getötet werden, das wird dann auch die Zeit sein, da der Antichrist das Götzenbild in den Tempel setzt, und das ist der Auftakt für die große Drangsal. Und dann haben wir noch gelesen, nach 3,5 Tagen stehen die auf und werden entrückt. Wo steht das mit der Entrückung?
Stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke. Vers 12.
Jawohl, lesen wir den ganzen Vers 12.
Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet, und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre.
Jawohl. Sehen wir jetzt da den Kontrast, der Gott des Himmels, Vers 13, und in Vers 4 der Herr der Erde. Ja. Und da sind wir genau jetzt an dem Übergang, der Gott des Himmels, der den Nationen die Weltherrschaft übergeben hat, ist jetzt im Begriff, seine Herrschaft zu übernehmen als der Herr der ganzen Erde. Und das führt uns gerade eben zur Ankündigung, das Vers 14 und 15, liest du das auch?
Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Jawohl, jetzt kommt die siebte Posaune. Und damit ist eben dieser vierte Einschub beendet. Jetzt kommt die siebte Posaune. Aber es geschieht kein Gericht hier. Es wird einfach gesagt, im Himmel wird diese Deklaration gemacht, diese Erklärung, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus, seines Messias, ist gekommen. Und dann wird noch gesagt, die 24 Ältesten, die beten an, fallen auf ihr Angesicht. Die kennen wir ja aus Kapitel 4 und 5. Das ist die Gemeinde im Himmel. Die beten an, aber es geschieht nichts. Und ab Kapitel 12, Vers 1 kommt jetzt eben der nächste Einschub. Eben 7. Und dann kommt eben der Einschub, bevor die erste Schale kommt. Die ist dann erst in Kapitel 16. Da haben wir jetzt einen ganz langen Einschub. Und da wird der Hintergrund erklärt, wieder dieser Zeit. Und der Inhalt der siebten Posaune wird dann sein in Kapitel 16, wenn diese sieben Schalen ausgegossen werden. Als Schalengerichte. Übrigens nicht Flaschengerichte. Das werden die letzten harten Schläge sein über diese Erde. Also jede Schale in Kapitel 16 wird ein furchtbarer Schlag sein über diese Welt. Nicht wahr? Eine Flasche, wenn man die kippt, macht sie bakbuk, 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 bakbuk. Und darum heißt ja auf Hebräisch Flasche bakbuk. Das ist lautmalerisch, bakbuk. Und das sind aber keine Flaschen, sondern Schalen. Wenn man die kippt, dann kommt der ganze Inhalt in voller Härte darüber. Übrigens, wenn ich schon da bin bei der Flasche, im Buch Nahum wird doch das Gericht über Assyrien, über die Stadt Ninive verkündigt, was sich dann erfüllt hat, 612 vor Christus. Aber schauen wir mal an, wie dieses Gericht als Flasche, die ausgeleert wird, beschrieben wird. Also kleine Propheten am Schluss des Alten Testaments und dann Nahum vor Habakkuk. Also da wird eigentlich klar gemacht, dass Ninive wird wie eine Flasche ausgeleert. Liest jemand Nahum 2, Vers 9? Also Vers 8 des Zusammenhangs wegen dazu. 8 und 9.
Es steht fest, sie wird entblößt, sie wird weggeführt. Und ihre Mägde stöhnen wie die Stimme der Tauben, wobei sie an ihre Brust lagen. Ninive war ja von jeher wie ein Wasserteich und durchfliehen sie. bleib stehen, aber keiner sieht sich um.
Also 2 Vers 8. Lies mal Vers 9.
Vers 9. Ninive war ja von jeher wie ein Wasserteich und doch fliehen sie. Bleib stehen, aber keiner sieht sich um.
Und jetzt, nächster Vers.
Plündert Silber, plündert Gold, denn unendlich ist der Vorrat, der Reichtum an allen möglichen kostbaren Geräten.
Doch, und jetzt kommt's.
Leere, Entleerung, Verheerung.
Jawohl.
Das Herz zerfließt.
Bis dahin. Leere, Entleerung, Verheerung. Oder man kann auch übersetzen eigentlich Leere und Entleerung und Ausleerung. Ah. Ja. Und auf Hebräisch ist das so. Buka und buka und bulaka. Das macht also klanglich genau das Wort mit der Flasche nach. Buka und buka und bulaka. Ja? So wird ausgeleert. Aber eben, die 7 Schalen sind Schalen, keine Flaschen. Wenn die gekippt werden, der Inhalt kommt raus und vernichtet alles. Und dann wird der Weg bereit sein für die Weltherrschaft des Herrn Jesus. Und darum sehen wir in Offenbarung 11, Vers 15, der 7. Engel posaunt. Und dann kommt eben diese himmlische Erklärung, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Und die Gemeinde im Himmel betet auch an, dargestellt durch die 24 Ältesten, diese Priesterkönige. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesichter und beteten Gott an und sprachen. Liest jemand?
Wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden, und dass du den Lohn gibst.
Ja, und so weiter. Also da wird jetzt klar, diese 7. Posaune ist wirklich die Abschlussphase der großen Drangsal der 3,5 Jahren. Jetzt gewissermaßen, jetzt bereitet sich alles. Christus ergreift die Herrschaft. Aber noch etwas Interessantes, da steht doch in Vers 15, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Frage, auf wen bezieht sich er? Wie?
Unseres Herrn, Jesus.
Ja, aber hier steht ja, das Reich der Welt unseres Herrn
ist unseres Herrn. Und bisher hat es ja geheißen, der Fürst dieser Welt.
Ja, aber es ist so, Kapitel 11, Vers 15.
Also, unseres Herrn und seines Königs.
Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Königs.
Ja, es heißt, gekommen ist das Königreich der Welt unseres Herrn und seines Christus. Und er wird herrschen. Also da wird doch gesagt, das Königreich unseres Herrn und seines Christus, das ist der Christus des Herrn. Ja? Aber nachher geht es weiter, und er wird herrschen. Bezieht sich jetzt das auf unser Herr oder auf sein Christus? Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen.
Und wenn der Herr herrschen würde, würde es weitergehen und ich werde herrschen.
Ja, aber es ist ja nicht, dass Gott spricht.
Ja, man muss doch das die Sprache.
Da kann man nicht Deutsch. Das Deutsche ist sicher eine Übersetzung, das würde ich nicht nennen.
Ja, aber man würde doch grammatikalisch erwarten, dass es heißt, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und sie werden herrschen. Ja, aber da steht nur er. Aber jetzt ist die Frage, bezieht sich er auf unser Herr oder auf sein Christus? Ist nicht klar, oder? Wie? Ja, natürlich. jetzt gehst du schon weiter und gibst die tiefere Erklärung, aber jetzt rein grammatikalisch überrascht der Satz. Und ein Geheimtipp, man lese mal den ersten Johannesbrief und ganz genau auf solche Wendungen, ist man erstaunt, ständig kommt das vor. Da fragen sich plötzlich, aber jetzt heißt er, ist jetzt der Vater gemeint oder der Sohn? Ist nicht klar. Das ist ganz bewusst so formuliert, eben um zu zeigen, die Einheit in der Gottheit zwischen dem Vater und dem Sohn.
Er sagt auch, der Stelle, ich und der Vater sind eins. So.
Ja, natürlich. Johannes 10, Vers 30. Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Übrigens, griechisch kann man ja die Zahlwörter ausdrücken, männlich, weiblich und sächlich. Ja? Und da haben wir sächlich, hen. Wenn es männlich wäre, dann wäre heis. Ja? Aber das sagt der Herr nicht. Wenn er sagen würde heis, dann wäre der Vater und der Sohn die gleiche Person. Aber die Personen werden unterschieden. Der Vater ist nicht der Sohn. Darum sehen wir auch, der Herr Jesus betet zum Vater in Johannes 17. Und als der Herr Jesus getauft wurde am Jordan, hat der Vater ihn bezeugt, dieser ist mein geliebter Sohn. Als Person unterschieden, aber der Herr Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das heißt eben, eins in der einen Gottheit.
Aber es gibt doch noch eine Stelle, wo er sagt, alles wird ihm unterworfen und er sich selbst wird sich dann unterworfen.
Ja, 1. Korinther 15 heißt ja, dass der Herr Jesus herrschen wird, bis der letzte Feind unterworfen wird. Das ist der Tod. Und dann wird der Sohn dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Und das bezieht sich natürlich darauf. Der Herr Jesus kommt ja als der Sohn des Menschen. Und er wird als Sohn des Menschen über diese Welt herrschen, als Mensch. Und als Mensch hat er eine Stellung der Unterwürfigkeit. Und das darf man nie vergessen, eben all die Stellen, wo der Herr Jesus zum Beispiel sagt, Johannes 14, der Vater ist größer als ich. Das spricht er als Mensch. Als Mensch hat er sich eben erniedrigt und hat eine Stellung der Abhängigkeit eingenommen. Während Philipper 2, Vers 5 sagt, dass der Herr Jesus, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst erniedrigt hat. Also er war von Ewigkeit her Gott dem Vater gleich, aber in seiner Menschwerdung hat er die Stellung eines Knechtes eingenommen, eines Dieners. Und das ist dann eben gemeint in 1. Korinther 15, wenn er sich dem Vater unterwirft, dann unterwirft er sich als Mensch. Und auch 1. Korinther 11, wenn es heißt, dass das Haupt des Christus ist Gott. Da geht es um Christus als Mensch. Ja.
Der Thomas sagt dazu immer auch mein, Herr, mein Gott.
Ja, klar. In Johannes 20, da sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Da bezeugt er ganz klar seine Gottheit. Aber da könnte ja noch einer sagen, ja gut, das war irgendwie so ein emotionaler Ausbruch. Hat mir tatsächlich mal einer geschrieben, der die Gottheit Christi leugnet. Und da muss ich sagen, das geht jetzt aber nicht. Weil ich habe ihm natürlich nicht nur das geschrieben. Ich habe ihm eine ganze Serie von Bibelstellen im Neuen Testament gezeigt, die den Herrn Jesus als Gott bezeugen. Johannes 1,1, eben das Wort, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dann Römer 9 am Anfang, Christus, welcher Gott ist, gepriesen in Ewigkeit. Titus 2, Vers 14, unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus. Und im Griechischen habe ich dann auch erklärt, da gibt es eine spezielle grammatische Regel, die macht klar, unser großer Gott und Heiland, das ist die gleiche Person. Unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus. 2. Petrus 1,1, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Genau, und gerade vorher wird von Jesus Christus geredet. Also all diese Stellen, es ist so klar, so eindeutig. Und darum, das ist eine fundamentale Irrlehre, wenn jemand die Gottheit Christi leugnet. Aber eben für den, der den Herrn liebt, so etwas zu lesen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen. Das ist einfach wunderbar. Das zeigt eben die Einheit in der Gottheit. Ja, jetzt sind wir aber schon über die Zeit hinaus. Ich möchte nur noch zwei kurze Dinge am Ende anhängen. Interessant ist die Stelle, Vers 18 am Schluss. Also Gottes Gericht kommt, um die zu verderben, welche die Erde verderben. Also sehen wir, Gott nimmt das nicht als Kleinigkeit, wenn Menschen die Umwelt zerstören. Das Gericht Gottes wird kommen über die, die die Erde verderben, zerstören. Und dann sieht Johannes den Tempel im Himmel. Vers 19. Also im Himmel gibt es einen originalen Tempel. Und der dritte Tempel auf Erden, in Kapitel 11 am Anfang, das ist eben das irdische Abbild des himmlischen Tempels. Und hier wird gesagt, da wird die Bundeslade gesehen. Ah, das Original, die Bundeslade ist im Himmel. Und jetzt etwas ganz Schönes, im Hebräer 9 wird gezeigt, dass der Herr Jesus, das können wir dann nächstes Mal noch genau anschauen, dass er mit seinem eigenen Blut vor Gott im Himmel erschienen ist. Und er hat sein Blut gesprengt auf die Bundeslade im Himmel. Und darum, der Gerichtsthron Gottes im Himmel ist darum der Gnadenthron geworden. Darum steht in Hebräer 4 am Schluss, dass wir jetzt mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzutreten dürfen, weil das Blut Christi für uns spricht. Und hier ist es also die Lade seines Bundes. Jetzt ist das aber nicht mehr der alte Bund. Denn der Herr Jesus hat ja sein Blut gegeben und schon beim Abendmahl erklärt, das ist das Blut des neuen Bundes. Und mit diesem Blut ist er vor Gott erschienen. Und so ist die Bundeslade im Himmel jetzt die Lade des neuen Bundes. Und das macht eben hier klar, Gott macht mit Israel einen neuen Bund. Wie das angekündigt war in Jeremia 31,31. Und dieser Bund wird ganz anders sein als der Bund damals, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und dieser Bund wird ganz wunderbare Dinge beinhalten, die für alle Ewigkeit gelten. Und das ist dann die Einleitung für den Einschub ab Kapitel 12. Und da geht es um Israel, um den Überrest, den Gott eben bewahren wird durch die Drangsal hindurch. Die werden 3,5 Jahre in der Wüste von Moab in Jordanien werden die ernährt werden. Also da werden wir dann sehen nächstes Mal diese Frau mit der Sternenkrone. Das ist nicht Maria, sondern es ist auch nicht die Gemeinde, das ist Israel. Und diese Frau flüchtet in die Wüste für 3,5 Jahre, wird dort versorgt. Das ist die große Drangsal. Ja, also wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich finden in deinem Wort, in deiner Herrlichkeit als der ewige Sohn Gottes, Gott von Ewigkeit. Und danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist, dass das möglich war, dieses Wunder möglich war. Und nur so war es möglich, dass du als Mensch für Menschen sterben konntest, um uns die Erlösung zu bringen. Und danke, Herr Jesus, dürfen wir wissen, du bist als Mensch in den Himmel gegangen, hast dich zur Rechten Gottes gesetzt und du wirst wiederkommen als der Menschensohn. Du wirst das letzte Wort über diese Erde sprechen. Und das ist für uns so ein Trost, wenn wir sehen, wie diese Welt völlig chaotisch durcheinander gerät. Aber du wirst das letzte Wort sprechen und auch wir in dieser chaotischen Welt, wir sind in deiner Hand. Und deine Hand hält alles. Und sie hält auch uns. Und so möchten wir uns dir anbefehlen, dass du mit uns gehst und uns segnest und uns führst, dass wir wieder für andere zum Segen sein können. Dass wir wirklich so in dieser Zeit, kurz vor deinem Kommen, die Letzten zu dir rufen können. Amen. Amen.